Herzlich willkommen zu unserem CNXD-Podcast heute mit Dr. Sandra Apondo. Ich freue mich riesig, Sandra, dass wir wieder hier online miteinander verbunden sind. Wir haben ja schon mal an dieser Stelle miteinander gesprochen, aber vielleicht kennen dich noch nicht alle und deswegen möchte ich dich gleich zu Beginn bitten, stell dich doch bitte einmal vor.
Ja, ich bin Sandra Apondo, ich bin Medizindidaktikerin und arbeite als solche am Lehrstuhl für Medizindidaktik, Lehrentwicklung und Bildungsforschung an der Technischen Universität in München. In meinem ersten Leben allerdings war ich mal Psychiaterin und Psychotherapeutin für 10 Jahre an der Universitätsklinik in Heidelberg. Das heißt, ich habe Medizin studiert, auch im schönen Heidelberg. Dann auch noch ein paar andere Dinge, nämlich Geschichtswissenschaft. Dann habe ich noch so einen Master in Gesundheitsmanagement gemacht und dann letztlich noch einen Master in Medical Education, also den Bereich, in dem ich jetzt auch tatsächlich tätig bin. Ja, und dann habe ich noch so ein paar andere Perspektiven auf die Medizin gewonnen im Lauf meines Lebens, ungeplant, nämlich auch die der Krankheitsperspektive. Also 2021 bin ich selber an Krebs erkrankt, war damals also noch jünger als jetzt und mit 2 kleinen Kindern. Und ja, dann hat die Erkrankung eines aggressiven Non-Hodgkin-Lymphoms hat sozusagen die Welt dann vollkommen auf den Kopf gestellt, von einem Tag auf den anderen. Und da habe ich viel erlebt in der Klinik, in der ich behandelt worden bin. Also sehr viel Positives auch, muss ich sagen. Und die haben mich ja auch wieder hergestellt. Ich habe aber trotzdem dann auch im Nachgang viel über diese Erfahrung des Erlebens eben so einer existenziellen Bedrohung auch nachgedacht und geschrieben und dann irgendwann auch mich entschieden, auch öffentlich darüber zu sprechen und das Thema dann sozusagen 2022 in die Welt gesetzt und seitdem ist es da und ich beschäftige mich weiterhin damit, setze es auch ganz praktisch ein in meinem eigenen Unterricht mit Medizinstudierenden, rede da auch drüber. Genau, und ich glaube, dass da auch eine Chance drin liegt, etwas sozusagen aus der eigenen Erfahrung von Betroffenen zu lernen für die Medizin als Ganzes.
Ja, da kann einem eigentlich gar nichts Besseres passieren, als mit dir zu sprechen, weil man hat so viel Stoff. Ja, wir können, glaube ich, ganz lange uns miteinander austauschen. Ich möchte gleich mal im Hier und Jetzt beginnen. Das ist ja deine aktuelle Tätigkeit in München zum Thema quasi Fakultäts- und Curriculumsentwicklung. Also wie verbessere ich das Medizinstudium? Und da frage ich dich jetzt etwas provokativ. Muss man das noch groß analysieren oder kann das einen nicht irgendwie die KI erstmal vorbereiten?
Also KI kann uns natürlich schon in manchen Bereichen gut assistieren, würde ich sagen. Aber das, was jetzt uns speziell an unserem Lehrstuhl beschäftigt, sind sozusagen die Soft Skills des Medizinerdaseins. Also was brauche ich alles als Arzt oder als Ärztin neben dem Fachwissen, der Fachkompetenz? Was brauche ich da noch? Was gehört eigentlich zum Arztsein dazu? Und das ist sicher also die Wissensvermittlung oder auch die Wissensüberprüfung oder auch sogar, sagen wir mal, die Wissensvermittlung von Lerninhalten, die dann rein auf einer kognitiven Ebene abprüfbar sind. Da kann sicher KI gut helfen, tut sie auch. Also man kann Prüfungen simulieren und diese ganzen Dinge tun. Aber die Aspekte, wie bringt man Menschen bei, mit kranken Menschen zu kommunizieren oder im Team zu kommunizieren? Oder wie begleitet man sie auch diese 6 Jahre des Studiums, die es ja mindestens dauert, auf dieser Persönlichkeitsentwicklung? Ja, also, denn das würde ich sagen, das ist das, was eigentlich passiert im Medizinstudium. Also man geht verändert daraus hervor. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass man am Ende sozusagen mit einem Titel da rauskommt, idealerweise, sondern man ist auch in einer ganz besonderen Gemeinschaft unterwegs, die wiederum Auswirkungen darauf hat, wie man sich entwickelt. Also wir nennen das den Sozialisationsprozess. Ja? Und diese Einflussfaktoren, das können wir sozusagen so mit KI nicht untersuchen, weil wir müssen Menschen fragen, wie geht es euch eigentlich damit? Ja? Und was bedeutet das Medizinerdasein für euch?
Das sind ja so Fragen. Ich habe 1980 angefangen, Medizin zu studieren. Da wurden die ganz sicher noch nicht gestellt und das hat man sich auch nicht selbst gestellt. Dann hast du einige Jahre später dein Studium begonnen und jetzt sind wir heute bei den Studierenden. Siehst du dort in diesen Bereichen jetzt auch schon Verbesserungen im Unterricht oder siehst du da noch einen ganz, ganz großen Bedarf? Wo stehen wir heute?
Also mein Studium liegt jetzt 20 Jahre zurück und ich würde sagen, also die letzten 20 Jahre kann ich gut überblicken und da hat sich sehr viel getan in Richtung der stärkeren Fokussierung auf klinische und praktische Kompetenzen. Ja, also das Studium, das sicher zu deiner Zeit noch sehr viel mehr aus wir lernen stur auswendig und kreuzen am Ende und dann nennen wir uns Ärzte, Bestand. Also dieser Teil ist etwas weniger geworden, er ist immer noch da. So funktioniert ja auch weiterhin das Staatsexamen. Aber ich sage mal, praktisch was zu lernen, am Patienten was zu lernen oder in so Hightech-Simulationszentren, die jetzt eigentlich auch jede medizinische Fakultät hat, wo man ganz tolle Dinge auch simulieren kann, auch mit Virtual Reality zum Beispiel. Ja, also nicht mehr nur mit an Puppen drücken und reanimieren, sondern wirklich ganz im digitalen Raum. Also da sind schon sehr, sehr viele positive Entwicklungen, die das Lernen auch ansprechender machen für Medizinstudierende, würde ich sagen. Also das ist gut, aber der Bereich, der Empathie, der Menschlichkeit, ich fasse es mal unter so einem Schlagwort zusammen, ja, der fällt immer ein bisschen hinten runter, weil dann heißt es, dafür haben wir irgendwie keine Zeit, weil wir müssen den Studierenden ja das Fachwissen beibringen, das müssen sie ja können am Ende, ja, ist ja richtig auch, aber ich denke, sie brauchen etwas anderes auch. Und solange wir das so betrachten, dass sozusagen Menschlichkeit zu lehren und Fachkompetenz zu lehren immer sozusagen zwei Gegensätze sind, die gegeneinander ausgespielt werden, wird es schwierig.
Absolut. Kann ich super nachvollziehen. Und wir alle wünschen uns natürlich empathische Ärztinnen und Ärzte, wenn wir selbst eben betroffen sind. Wie siehst du diesen Bereich? Du bist ja auch noch Psychiaterin, Psychotherapeutin, der Empathie. Ist das erlernbar oder hat man das irgendwie mitgegeben? Und wenn man es nicht bekommen hat, ja, dann ist es wohl so. Wie siehst du die Spanne nach oben? Wie viel kann man da unterrichten, dass man tatsächlich empathisch wird?
Also man kann schon einiges unterrichten, auf jeden Fall. Also Empathie ist erlernbar oder zumindest empathische Gesprächstechniken, sage ich mal, kann man erlernen. Ja. Das tun wir ja auch, das auch schon seit vielen Jahren im Medizinstudium, beispielsweise mit Kommunikationstrainings, mit Schauspielpatienten. Also das ist ja alles etabliert. Ja. Aber es gibt einen Unterschied zwischen sozusagen einer Performance von Empathie und einer Empathie, die sozusagen aus dem Innern kommt, um das jetzt mal so ganz vielleicht ein bisschen literarisch zu sagen. Ja, das ist ein Unterschied. Diesen Unterschied merken Patientinnen und Patienten sofort. Wir glauben das ja manchmal als Ärzte nicht so. Wir denken, wieso, ich war doch freundlich, ich habe den Patienten begrüßt, ich habe den einigermaßen ausreden lassen, ja, ich war höflich. Das ist okay. Also das machen die Studierenden auch ganz ordentlich, würde ich sagen. Ja. Aber nur weil jemand sozusagen höflich kommuniziert, ist es ja noch kein gutes Gespräch im Sinne eines für ein krankes Gegenüber hilfreiches Gespräch. Das müssen wir uns ja immer vor Augen halten. Ich glaube, das wird manchmal so ein bisschen vergessen. Also die Menschen, mit denen wir als Ärzte in der Regel zu tun haben, sind ja in einer Notsituation. Also die brauchen etwas anderes. Man muss mit denen anders reden, als wir beide jetzt miteinander reden.
Das ist absolut so. Und ich kann es auch nur aus dem Krankenhaus sagen. Ich habe mich da ja ganz intensiv mit befasst. Wenn dann gesagt wird, ja, im Grunde ist das alles ein bisschen Hotellerie und so weiter. Ich sage, nee, das ist es eben gar nicht, weil wenn man als Gast in ein Hotel geht, dann geht man in aller Regel als gesunder Mensch da rein. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass man irgendein Handicap hat. Man hat fürchterliche Kopfschmerzen oder. Und dann erkennt man auch den Bedarf, wie ganz besonders wichtig das ist, dass man gute Gespräche hat, dass man Vertrauen empfindet. Und deswegen ist das so wichtig, was du hier ansprichst. Und von alleine wird es nicht besser werden. Und deswegen kann ich sehr gut verstehen, dass du auch sagst, das bewegt dich, das Thema, dem hast du dich verschrieben. Und ich denke, du hast da auch schon sehr gute Erfolge verzeichnen können. Nun hast du gesagt, du bist selbst an Krebs erkrankt, 2021. Das war dann ein Perspektivwechsel. Und das war ja noch das Besondere, dass das quasi in deinem Klinikum war. Also du hast ja plötzlich heute Kollegin gehabt und morgen waren das dann irgendwie Therapeutin oder wie auch immer geartet. Und du bist Patientin geworden, aber du bist heute auch, ich sag mal trotzdem als Betroffene, auch aktiv für die Interessen von Patientinnen und Patienten. Ich komme gleich drauf. Ich möchte dir aber eine Frage davor stellen. Im Moment wird in der Politik diskutiert, das sogenannte Recht auf Vergessen von Krebserkrankten. Dass man eben nach 5 Jahren zum Beispiel sagen soll, die Akte ist geschlossen und jetzt ist die Person damit auch mal durch, damit sie nicht Nachteile hat beim Abschluss von Versicherungen oder. Wie stehst du zu diesem Thema?
Das halte ich für ein ganz wichtiges Thema. Das ist auch aus dem Patientenbeirat, in dem ich tätig bin, nämlich am Deutschen Krebsforschungszentrum. Da bin ich gemeinsam mit anderen 11 Betroffenen. Und da gibt es auch gerade die jungen Erwachsenen, die Überlebende sind, also zum Beispiel mit Krebs aus der Kindheit. Das ist ein Thema, was diese Patientenvertreter auch sehr gepusht haben und sehr unterstützt haben. Also unsere Aufgabe zum Beispiel als Patientenbeirat ist es dann auch, Stellungnahmen zu solchen aktuellen politischen Themen zu schreiben aus unserer Sicht.
Du bist in dem Beirat dort, das ist ja eins der bekanntesten Forschungseinrichtungen in Deutschland, das Deutsche Krebsforschungszentrum. Wie siehst du dort oder wie empfindest du die Wahrnehmung von den Patientinnen und Patienten eben in einer solchen Forschungseinrichtung? Das ist doch erstmal überhaupt ein gutes Zeichen, dass es euch dort gibt. Denn wenn ich jetzt mal, ich sag mal 30 Jahre zurückdenke, ja, da haben wir natürlich auch über die Patienten nachgedacht. Aber es war nicht so, dass wir die zum Beispiel in Studienplanungen etc. irgendwie einbezogen haben. Da hat sich ja sehr viel getan. Wie lebt ihr das in Heidelberg?
Ja, also den Patientenbeirat des DKFZ gibt es seit 2018, also auch schon ein paar Jahre. Und man kann schon sagen, dass der auch Vorreiter ist, auch für andere Einrichtungen. Wobei man sagen muss, international gibt es natürlich Patient and Public Involvement, das ist das Stichwort dazu, auch schon viel länger. Also Deutschland ist wie in manch anderen Dingen da auch ein bisschen hinterher, aber immerhin sind wir jetzt auch dabei. Und ich würde sagen, es wird hier Patientenbeteiligung tatsächlich gelebt und ich bin wirklich sehr kritisch, was sozusagen so Feigenblatt-Patientenbeteiligung betrifft, weil ich das auch schon anders erlebt habe, auch aus meinem Hintergrund, aus der Psychiatrie heraus. Aber am DKFZ würde ich sagen, ist es wirklich so, da wir als Patientenbeirat in alle Phasen der Studienplanung eingebunden sind. Das heißt, unsere Aufgabe ist eine strategische Beratung des DKFZ-Vorstandes. Ja, also wir geben Impulse hinein, was wir aus betroffenen Sicht denken, was wichtig ist für weitere Themen für die Krebsforschung oder was auch unsere Aufgabe ist, dass wir, da wir ja sehr gut vernetzt sind innerhalb der Patientinnenschaft, auch ja, werben sozusagen für die Akzeptanz der Krebsforschung in der Gesellschaft. Ja. Also wir machen uns dafür natürlich stark, weil wir brauchen mehr Daten letztlich, das ist der Punkt, ja, um auch international mitzuhalten und auch wirklich die Krebsforschung weiter zu verbessern. Und es hat zum Beispiel zur Folge, dass wir also regelmäßig, wir bekommen Anträge von Forschenden auf den Tisch gelegt, dann müssen wir uns die anschauen und geben kritisches Feedback, ob wir denn sehen, ob da Patientenbeteiligung drin ist, wie die sich das vorstellen, ob das realistisch ist. Und ja, das ist zum Beispiel eine unserer vielen Aufgaben. Oder wir halten Vorträge, also ganz unterschiedlich.
Liebe Sandra, ich möchte nochmal auf den Ausgangspunkt zurückkommen, und zwar das Medizinstudium. Wir haben gestreift das Thema Menschlichkeit. Ich glaube, wir alle wissen es, mit welcher Erkrankung wir auch immer in Behandlung sind. Wir empfinden das sehr genau. Du hast es vorhin auch wunderbar geschildert, ne? Also Empathie. Also man spürt, ob es eine intrinsische Empathie ist, ob man wirklich dem Patienten auch zuhört. Ich glaube, das ist extrem wichtig, dass ein Mensch überhaupt erkennt, der andere Mensch hört zu, hat die Bereitschaft dazu und ist nicht irgendwie nur getrieben. Jetzt will ich trotzdem noch einmal bei der KI dort verharren. Gerade die Psychiatrie, glaube ich verstehe davon von dem Fach zu wenig, hat auch sehr viel zu tun mit Zuhören, mit Menschlichkeit. Das Thema künstliche Intelligenz und Psychiatrie, denkst du, dass das etwas ist, wo die Forschung, besondere Daten noch erheben kann, weil man vielleicht noch nicht alles Neuronales, Verschaltetes im Gehirn richtig analysieren kann, um vielleicht auch den Psychiaterinnen und Psychiatern noch mehr Hinweis zu geben, was ursächlich ist. Aber dieses ganze Thema, ja, dem Zuhören, dem Besprechen, das ist doch das, was wahrscheinlich nach wie vor noch lange auch dem Fachgebiet, ja, zugestanden werden muss.
Das hoffe ich. Nur muss man da ja vielleicht auch unterscheiden. Und ich denke, ob das jetzt in der Psychiatrie ist oder in einem anderen Fachgebiet, letztlich die Menschen, die krank sind, die entscheiden ja, ob sie sich gehört oder gesehen gefühlt haben, wertgeschätzt gefühlt haben, nicht? Also das, und natürlich müssen wir berücksichtigen, dass Menschen in Notsituationen anders funktionieren, sozusagen, als im Gesunden, nicht? Also weniger rational, viel mehr Affekt gesteuert, und das macht die Kommunikation schwieriger. Aber trotzdem glaube ich, also sozusagen, um auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Empathie, die sozusagen nur performt ist, was vielleicht auch eine KI kann, nicht? Also sie kann ja auch richtige Worte wählen, und einer Empathie, die aus dem Innern kommt, ja, wo vielleicht noch so was anderes, eine andere Ebene mitschwingt, ja, die man mehr spürt, als dass man sie hört vielleicht. Und mir geht es um diese Art, die letzte Art der Empathie, und ich glaube, dass man die schon lernen kann, und zwar indem man erstmal den Menschen, also sprich den zukünftigen Arzt, in den Mittelpunkt stellt. Der muss sich selber kennenlernen und wissen, wie er funktioniert, was seine wunden Punkte sind, sage ich mal, wie man so emotional aufgestellt ist, was man überhaupt für ein Typ ist, vielleicht ganz schlicht gesagt. Und nur wenn ich mich selber gut kenne, kann ich auch mutig, sagen wir mal, in eine Interaktion mit meinem Gegenüber gehen, dann habe ich auch nicht so viel Angst vor den Patienten, die plötzlich anfangen zu weinen, weil ich in mir sicher und stabil bin. Und das verstehe ich unter, also das ist Aufgabe im Medizinstudium, das zu leisten, Menschen sozusagen zu reifen Persönlichkeiten zu machen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann gehört das zum Beispiel auch zum Weiterbildungskonzept von Psychiaterinnen und Psychiatern. Und das ist jetzt für mich in unserem Gespräch noch einmal wirklich exzellent von dir angesprochen worden. Das müsste natürlich sich über alle Fachgebiete erweitern und damit natürlich auch über das Medizinstudium, also auf das Medizinstudium. Wenn du jetzt in Gesprächen bist und du sagst, wir müssen das Curriculum, also die Ausbildungsordnung anpassen, wir brauchen da mehr Zeit für. Das ist ganz besonders wichtig, vielleicht auch gerade im Zeitalter von KI, wo ich persönlich der Meinung bin, dass man nicht mehr alles lernen muss, wie früher, ne, als ich da, hätte man ja ein Telefonbuch auch bekommen können, hätte man auch irgendwie auswendig gelernt. Und wie fühlst du dich denn wahrgenommen mit diesem Anliegen? Oder ist es so, wie es früher war, dass eigentlich jedes Fachgebiet noch einmal gesagt hat, aber wir sind ganz besonders wichtig und wir brauchen eigentlich noch mehr Ausbildungszeit, wir brauchen mehr Unterrichtsstunden? Oder empfindest du heute schon mehr Bereitschaft von auch den klassischen Disziplinen, dass man sagt, ja, wir müssen unsere Ausbildung auch ein wenig verändern dahin. Wie siehst du das in diesem ganzen Fächerkanon Medizin?
Also ich erlebe da schon eine Positiventwicklung und eine Offenheit. Also dass jetzt beispielsweise auch, ich nenne jetzt mal die klassische Unfallchirurgie, auch weiß, okay, wir haben es auch mit Menschen zu tun und wir brauchen auch diese ganzen Kompetenzen. Es reicht nicht nur, dass wir gut operieren, ja, und auch in unserem Fach gibt es in der Ärzteschaft Fluktuationen, es gibt Abbrecher, es gibt Ärzte, die krank werden, Burnout und so weiter und so fort, die unzufrieden sind, ja, die zynisch werden. Also das haben wir in allen Fächern, nicht? Also ich glaube nicht, dass es noch dieses, also vereinzelt vermutlich schon, aber so generell dieses, wir können uns ausruhen und wir haben in unserem Fachgebiet diese Probleme nicht. Also ich glaube, der Zug ist inzwischen tatsächlich abgefahren. Dazu ist die Krise zu groß, in der wir insgesamt stecken. Ja. Und ich glaube, auch deswegen wird deutlicher, dass wir uns um die Menschen und um die wirklich Gesunderhaltung, ich meine das auf einem ganz basalen Niveau, die Gesunderhaltung unseres Fachpersonals kümmern müssen. Ja? Weil die, wir brauchen die, also wenn wir noch weiter Patienten versorgen wollen. Was eine KI kann, soll die KI uns abnehmen. Wissenserwerb sehe ich auch absolut wie du, auch im Medizinstudium, kann sehr viel ausgelagert werden auf einen digitalen Lernraum, auch des Selbststudiums, nicht? Wo man in dem eigenen Tempo lernen kann. Aber da wird ja Zeit frei. Und dann sollten wir dann in Präsenz von Mensch zu Mensch menschliche Fähigkeiten lernen.
Es ist wunderbar, dass du sagst, es wird Zeit frei, weil ich glaube, das ist überhaupt der Schlüssel für alles Mögliche, was mit KI zu tun hat. Richtig, es wird viel Zeit frei oder es kann Zeit frei werden, nur wir müssen definieren, was man mit der Zeit macht. Also die ganze Thematik Pflege. Ja, da wird viel Zeit frei. Die brauchen das und das und das dann nicht mehr dokumentieren. Aber zu glauben, dass die Pflegefachperson, die jetzt eine Stunde mehr Zeit am Tag hat, diese Stunde dann bei den Patienten sitzt, das ist total naiv. Erstens besteht die Gefahr, dass man sagt, ah, Sie haben eine Stunde mehr, dann könnten Sie vielleicht noch das, das, das erledigen. Das ist schon ein Thema. Wir müssen also definieren, es wird Zeit frei. Einmal für menschliche Kontakte, das halte ich für extrem wichtig, aber nicht minder für die Personen selbst. Dass wir einfach mal die Gesundheit der ganzen Mitarbeitenden im Gesundheitswesen selbst adressieren. Und dass man sagt, ihr müsst euch um eure Gesundheit kümmern und wir als Unternehmen kümmern uns auch um eure Gesundheit. Das wäre das große Kino. Und deswegen ist es mir viel zu kurz gegriffen, immer zu sagen, ach, da fällt die Bürokratie weg und dann haben wir das Problem gelöst, weil alle haben mehr Zeit. Gar nicht. Und das ist genau, was du sagst, das ist wunderbar erklärt von dir. Ja.
Und ich finde auch, also wenn ich jetzt heute mit den Medizinstudierenden rede, vielleicht auch nochmal so, was sich vielleicht auch verändert über die Generationen hinweg. Diese Angst haben ja die jungen Leute, weil die sehen natürlich, dass sie nicht mehr die Deutungshoheit auf das Wissen haben. Das ist doch klar, ja. Also das heißt, man muss sich durch irgendetwas anderes auszeichnen, sozusagen, ja. Und da ist, und im Bereich der Menschlichkeit, wenn dann sozusagen auch solche Bilder auch des, vor allem des ärztlichen Berufs weiter gesellschaftlich transportiert werden, die da heißen, der Arzt ist eben, ach, aufopferungsvoll und der ist immer da und der macht immer Überstunden und der leistet Übermenschliches und so weiter. Davor haben aber die Medizinstudierenden Angst und zwar zu Recht, weil sie dann sagen, wenn ich das 5 Jahre mache, dann bin ich total ausgebrannt, weil dann habe ich nichts mehr von der Empathie übrig, die ich am Anfang hatte. Und das stimmt ja auch.
Absolut, ja.
Also und das ist eben auch der große Fehler, dann einfach zu sagen, naja, dann mach jetzt 30 Breaking Bad News Gespräche in der Zeit, in der die KI deine Briefe schreibt, dann ist man auch psychisch am Ende. Nicht? Also man muss den Menschen Kompetenzen an die Hand geben, vorher im Medizinstudium und begleitend in der Facharzt, also im Berufsleben, wo sie sich um sich selber kümmern können und sozusagen immer wieder klären können, okay, was brauche ich auch, um diese komplexen Anforderungen, menschlich anspruchsvollen Anforderungen zu bewältigen, um auch, ja, menschlich ein guter Arzt zu sein, um auch letztlich zufrieden sein, weil dann, wenn man dann, sagen wir mal, authentische, so emotional responsive Kontakte hat mit Patientinnen oder auch mit Kollegen, dann bekommt man ja wieder etwas zurück, Energie und Empathie. Und dann kann man weitermachen.
Weißt du, das bewegt mich wirklich, wie du es so auch vorstellst, weil es gerade jetzt doch ein Aufbruch in eine neue Zeit ist. Also wir haben doch eine Riesenchance, das zu erkennen und zu sagen, das müssen wir jetzt optimieren. Dann brauchen wir uns auch nicht mehr so sehr darüber unterhalten, dass überall die Ärzte fehlen und. Denn es wird sich ganz viel verändern. Es gibt auch andere Berufsbilder. Ich bin wieder bei Physician Assistants und so. Die können auch vieles übernehmen. Und die Ärzte sollten als Ärztinnen und Ärzte arbeiten können mit diesen Skills, die sie eigentlich haben. Und ich hatte im vergangenen November einen Vortrag gehalten. Da ging das so ein bisschen über meinen eigenen Weg. Und ich hatte dann gesagt, ich war im Grunde mit Eintritt in das Studium bis zum Austritt aus meinem Berufsleben wie in einem Tunnel. Es ging immer geradeaus, immer irgendwo war so ein Lichtpunkt, aber volles Programm, geradeaus, habe sicher nicht auf mich selbst geachtet und teilweise die Bodenhaftung verloren dabei. Ich finde, das gibt es ganz gut wieder und das ist kein Zukunftsmodell. Und es war aber so, ja, wir können jetzt viel drüber reden, was haben auch frühere Generationen gemacht, unter Tage gearbeitet und. Aber wir müssen ja diese Eindrücke in das Hier und Jetzt und Morgen übertragen. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass es dich gibt, dass du genau das verkörperst und umsetzt, was du möchtest, in verschiedenen Bereichen. Natürlich, wenn es um die Ausbildung der Medizinstudierenden geht, aber auch um die Interessen von Patientinnen und Patienten. Und was ganz viele von euch, die jetzt zuhören, vergessen ist, dass wir alle Patientinnen und Patienten sind. Man denkt da oft, das sind irgendwie die, die todkrank irgendwo sind, aber wir alle sind mal auf der einen oder anderen Seite. Und ich hatte letztens einen Vortrag gehalten, da höre ich jetzt dann auch auf, aber ich hatte alle zum Patientenforum begrüßt und ich sah die Blicke. Ne? Ich habe gesagt, nein, der eine von Ihnen war heute beim Zahnarzt, der nächste geht morgen zum Herzcheck. Wir müssen uns in diese Lage versetzen. Und so war es für mich immer, wenn ich Visite machte. Ich habe immer gedacht, ich könnte da genauso liegen jetzt. Und wie möchte ich den Arzt erleben? Und ganz sicher nicht durchhetzend und einen kaum anschauend. Und ich glaube, das ist so das, was ich gespürt habe, aber was man heute besser umsetzen kann. Liebe Sandra, ich freue mich, wenn wir uns wieder mal unterhalten und du wieder erzählen kannst, was sich entwickelt hat. Ich finde, du machst das ganz großartig. freue mich, dich auch mal persönlich kennengelernt zu haben vor einigen Jahren und wünsche dir weiter alles erdenklich Gute.
Ganz herzlichen Dank.